Weltspiegel, Thema.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Der Podcast, der euch mitnimmt in die entlegensten Orte der Welt. Der die Dinge einordnet, der Hintergründe liefert. Für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Könnt ihr euch noch an den Friedensnobelpreisträger 2019 erinnern? Es war der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed. Er bekam ihn für seinen Friedensvertrag zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Ländern Äthiopien und Eritrea. Auch innenpolitisch war Abiy Ahmed der große Hoffnungsträger, sozusagen der Obama Äthiopiens. In atemberaubendem Tempo stieß Abiy innenpolitische Reformen an. Er ließ politische Gefangene frei und forderte Oppositionsführer im Exil auf, sich friedlich in Äthiopien zu engagieren. Die Pressefreiheit wurde wiederhergestellt. Doch jetzt, genauer seit Anfang November 2020, gibt es schwere bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen der äthiopischen Regierung unter Abiy und der Volksbefreiungsfront TPLF im Norden des Landes, einer Region namens Tigray. Es ist die Rede von Menschenrechtsverletzungen. Zehntausende Tigreier sind schon in den angrenzenden Sudan geflohen. Doch um was geht es eigentlich in diesem Konflikt? Hat sich das Land, in dem Hoffnungsträger Abiy Ahmed, getäuscht? Wie geht es jetzt weiter mit der Konfliktregion Tigray und Äthiopien im Ganzen? Darüber spreche ich mit unseren Korrespondentinnen Caroline Hoffmann und Antje Diekhans in Nairobi und mit Dr. Nicole Hirt, Politikwissenschaftlerin am GIGA-Institut in Hamburg. Das ist der Weltspiegel-Podcast mit dem Thema Der Konflikt um Tigray, wie geht es weiter? Ich bin Nathalie Amiri. Wie schön, dass ich gleich zwei unserer ARD-Korrespondentinnen aus Nairobi in der Leitung habe. Hallo Antje und Caroline.
Ja, hallo.
Hallo.
Sag mal, Antje, wer kämpft da eigentlich gegen wen und warum?
Ja, ich versuche das mal so ganz kurz zusammenzufassen. Auf der einen Seite, da steht der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed. Das ist eben der Mann, der 2019 noch den Friedensnobelpreis bekommen hat. Und mit ihm steht auch seine Regierung. Der hat jetzt zu den Waffen gegriffen und die militärische Auseinandersetzung gesucht, weil er offenbar meint, dass er nur so den Vielvölkerstaat, der Äthiopien ist, noch zusammenhalten kann. Und auf der anderen Seite, da steht eine Gruppierung im Norden des Landes, eine regionale Partei, die sich etwas martialisch als Volksbefreiungsfront von Tigray bezeichnet, kurz auch TPLF. Und das ist eine Partei, die hat jahrzehntelang die wichtigsten Posten in Äthiopien, in ganz Äthiopien, in der Regierung und im Militär besetzt. Also die hat wirklich alle Zügel in der Hand gehalten. Und als Abiy Ahmed dann aber 2018 an die Regierung kam, da hat er mit diesen alten Seilschaften Schluss gemacht und hat die TPLF nach und nach entmachtet. Teils mussten sich dann sogar wichtige Politiker der Partei wegen Korruption oder auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Da ist also dann tatsächlich so eine jahrzehntelange Vorherrschaft in Äthiopien zu Ende gegangen. Ja, und das wollte die TPLF nicht hinnehmen und der Konflikt ist jetzt militärisch eskaliert.
Sag mal, Caroline, warum eskalierte die Spannung eigentlich jetzt genau in einem bewaffneten Konflikt?
Ja, wie Antje das gerade erklärt hat, hat sich die Situation zwischen Abiy und der TPLF ja schon lange aufgeschaukelt. Und jetzt im Sommer hätten eigentlich die nationalen Wahlen stattfinden sollen. Und das wurde dann wegen Corona verschoben. Und die TPLF hat dann erklärt, dass Abiy Ahmed deshalb eigentlich kein legitimer Regierungschef mehr für ganz Äthiopien ist. Weil der ist ja von der letzten Regierung eingesetzt worden, aber noch nie in der Wahl bestätigt worden. Und dann hat die TPLF selbst aber in ihrer Region Wahlen abgehalten und sich wählen lassen im September. Obwohl Abiy und die nationale Regierung das wegen Corona nicht wollten. Und das war natürlich dann ein Affront aus Sicht der Regierung und die Spannung war sehr hoch zwischen den beiden Gruppen. Und dann ist die Situation am Ende eskaliert, weil nach Angaben der Regierung Anfang November eine Armeebasis von Kämpfern der Volksbefreiungsfront angegriffen wurde und der Krieg begann. Und wichtig ist dabei zu wissen, dass Tigray eben über einen eigenen Sicherheitsapparat verfügt mit trainierten und ausgebildeten Kämpfern und die kämpfen jetzt gegen die äthiopische Armee.
Man hört ja wirklich von schrecklichen Szenen aus der Region. Wie ist die humanitäre Situation der Menschen vor Ort, Caroline?
Wir hören von der UN und Hilfsorganisationen, dass sehr, sehr viele Menschen vor Ort dringend zum einen medizinische Versorgung brauchen, aber vor allen Dingen auch Lebensmittel. Es war gerade Erntezeit und viele Menschen, die dann auch geflohen sind innerhalb des Landes oder in den Sudan, die konnten ja ihre Felder nicht weiter bestellen. Das heißt, die haben jetzt schon ein Problem, an Lebensmittel zu kommen und sie werden das auch in der Zukunft noch haben. Und lange Zeit hat die Regierung aufgrund des Konflikts die ganzen Transportwege nach Tigray abgeschnitten. Und dann gab es keine Unterstützung und auch keinen Nachschub. Und seit Mitte Dezember dürfen jetzt erste Lieferungen gebracht werden. Wir wissen, dass das Rote Kreuz gefahren ist, das Welternährungsprogramm ist auch gefahren. Aber das reicht alles noch nicht aus. Und deshalb warnen Organisationen vor einer humanitären Krise. Und natürlich, Antje hat es gesagt, es wird weiter noch gekämpft. Und deshalb, diese Menschen können gar nicht erreicht werden. Und dann als dritten Ort, wo auch noch Menschen versorgt werden müssen, das ist der Sudan, weil ja mehr als 50.000 Menschen über die Grenze in den benachbarten Sudan geflohen sind.
Und nochmal zu diesen Flüchtlingen dann im Sudan. Also viele von denen, die da jetzt ankommen, die sagen auch, dass das für sie sehr überraschend war, wie die Lage da jetzt eskaliert ist. Also so ein bisschen Unterschied zu vielen anderen Konfliktregionen, die wir hier auf dem Kontinent haben, ist, dass viele Menschen in Tigray davor das Gefühl hatten, dass sich eigentlich gerade etwas entwickelt in ihrem Land. Also Äthiopien hat in den vergangenen Jahren ja schon so einen rasanten Aufschwung verzeichnet und auch in Tigray hatten sich da viele was aufgebaut. Und jetzt sind von heute auf morgen auch wirklich deren Erfolg kaputt gemacht worden und aus diesen Menschen wurden Geflüchtete. Das hat dann auch Philemon, so ein junger Äthiopier, der in den Sudan geflohen ist, der Nachrichtenagentur Reuters geschildert.
We never expected to be refugee. We never expected to see those shelters because we were in a very safe condition. We were developing.
Also der sagt dann, dass sie niemals erwartet hätten, zu Flüchtlingen zu werden, denn vor kurzem sei ihr Leben noch sicher gewesen und da habe sich viel entwickelt. Aber jetzt ist er eben einer von vielen tausend anderen, die im Flüchtlingslager im Sudan sind.
Ende November hat ja Premierminister Abiy Ahmed die Militäroffensive dann schon für erfolgreich erklärt, da man die Hauptstadt der Tigray-Region eingenommen hat. Ist der Krieg jetzt vorbei? Weil Augenzeugen berichten noch was anderes, oder? Was passiert denn jetzt, Antje?
Naja, also erstmal, das Leben in Tigray ist schon so ein bisschen zurück zur Normalität. Also zum Beispiel die Banken haben da jetzt wieder geöffnet und Hilfsorganisationen berichten auch, dass sie Menschen da wieder mit Lebensmitteln beliefern können. Und es gibt auch wohl wieder Strom und Wasser, so hört man das zumindest. Also da ist jetzt dieser große Konflikt und die starken Kämpfe, die sind vorbei. Aber die TPLF, die will sich noch längst nicht geschlagen geben. Und jetzt scheint das zu passieren, was alle schon von Beginn an eigentlich befürchtet haben, nämlich dass sich Splittergruppen dieser TPLF verschanzen, um immer wieder anzugreifen. Tigray, das ist als Region jetzt geografisch ein bisschen so wie die Schweiz, so kann man sich das vorstellen. Also da gibt es auch viele Hügel. Es ist auch ungefähr so groß wie die Schweiz, vom Klima her natürlich total anders. Aber das ist eine Region, wo man sich sehr gut verschanzen kann. Und das genau macht jetzt die TPLF wohl. Sie sammelt neue Kräfte in den Bergen. Ja, und jetzt befürchtet man, dass es alles auf so einen zermürbenden Guerillakrieg in den nächsten Wochen und Monaten noch hinausläuft.
Die Region ist ja total unzugänglich. Wie bekommt man denn überhaupt Informationen, was dort vor sich geht?
Ja, das ist wirklich total schwierig, vor allem, weil es kaum unabhängige Informationen gibt. Also alles, was wir zu Beginn des Konflikts so an Nachrichtenmaterial aus Äthiopien bekommen haben, das war dann oft so Propagandamaterial der Regierung. Also da sah man dann zum Beispiel, wie die Regierungstruppen in der Tigray-Region einmarschieren und wie ihnen dann angeblich Menschen am Straßenrand zujubeln. Also so in der Art, als wenn sie jetzt befreit würden von der TPLF. Alles gefärbt. Und auf der anderen Seite haben wir dann viel mit Exil-Äthiopiern gesprochen, weil das eben die einzigen waren, die man erreichen konnte. Die Internet- und Telefonverbindungen, vor allem in die Tigray-Region, die waren ja komplett unterbrochen. Und die Exil-Äthiopier, die sind dann im Zweifelsfall vielleicht eher wieder gegen die Regierung eingestellt. Also war es sehr, sehr schwierig, so direkte Quellen zu haben, aus der Konfliktregion schon mal gar nicht. Und die ersten richtigen O-Töne, also so direkte Aussagen, die gab es dann eigentlich von denen, die dann in den Sudan geflohen sind und die man dann dort interviewen konnte.
Die Menschen haben dann eben erzählt, wie sie in die Kämpfe geraten sind. Und je mehr Menschen von ihren Erlebnissen in den Flüchtlingscamps dann berichtet haben, umso mehr hat sich für uns dann einfach auch so ein Bild zusammengesetzt. Aber man muss wirklich sehr vorsichtig sein, wer zum Beispiel wen wo überfallen hat. Weil viele Menschen sind getötet worden. Zum Beispiel gab es ein Massaker in Maykadra in Tigray. Und das haben viele Leute in den Flüchtlingscamps auch erzählt. Aber wer da genau wen getötet hat, das weiß man einfach noch nicht genau. Deshalb fordern auch Human Rights Watch oder Amnesty International, die sagen, unbedingt muss es noch eine unabhängige Untersuchung im Nachhinein geben, damit man das genau aufarbeiten kann und es dann auch Gerechtigkeit für die Menschen gibt. Und auch die Regierung oder eben andere Parteien, die beteiligt gewesen sein können, man weiß das halt nicht, wer beteiligt war, dann auch zur Verantwortung gezogen werden können.
Und man lässt euch ja jetzt nach Tigray überhaupt nicht rein, oder? Wie war es denn vorher? War es da einfacher, von dort zu berichten?
Also ich bin ein Jahr, nachdem Abiy Ahmed Regierungschef war, nach Äthiopien gefahren, um von dort zu berichten. Und ich muss sagen, das war tatsächlich viel, viel einfacher. Wir haben zu allen Regionen, in die wir fahren wollten, einfach Zugang bekommen. Und die Menschen waren auch sehr offen und bereit, uns Interviews zu geben. Wir sind ja mit der Fernsehkamera gekommen und das war gar kein Problem. Das ist mittlerweile nicht mehr überall so, weil die Leute Angst haben, wenn sie etwas Politisches sagen, dass sich das für sie nachteilig auswirken könnte. Und es war damals auch so, nachdem Abiy an die Macht gekommen war, da gab es auch richtig viel Begeisterung für ihn noch auf den Straßen. Da wurde zum Teil richtig gefeiert, Abiy-Sprechchöre. Das war für Äthiopien eigentlich total ungewöhnlich, dass ein Politiker so gefeiert wurde. Und die ganz normalen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die mit Politik an sich jetzt gar nicht so viel am Hut hatten, die haben auch grundsätzlich alle eigentlich gesagt, Abiy, der ändert das Land jetzt zum Guten.
Bei Dr. Abiy...
Wegen Abiy gibt es jetzt viel Glück in unserem Land.
Jeder kann jetzt schreiben oder sagen, was er möchte. Die Demokratie kommt nach Äthiopien.
Also man konnte das auf der Straße so richtig spüren, auch in verschiedenen Landesteilen. Die Leute waren sehr, sehr positiv. Da war die Stimmung gut. Sie war vielleicht nicht total unkritisch, aber schon sehr positiv.
Was sagen denn jetzt die Menschen über Abiy? Ich meine, er war ja der Hoffnungsträger. Was geht in Abiy selbst auch vor? Was hat er denn im Sinn? Was für einen Plan hat er?
Ja, diese Figur Abiy Ahmed, er war ja tatsächlich so der große Hoffnungsträger und es ist tatsächlich auch so, dass er mit seinem Charisma und so seiner Person einfach so viel an sich schon bewegt hat und deswegen ist es immer so spannend, sich auch Abiy Ahmed anzugucken. Aber ich habe da ein großes Fragezeichen im Kopf inzwischen, was diesen Mann angeht und in seinem Leben gab es auch schon so viele Brüche, dass ich mich so ein bisschen frage, wer ist denn jetzt der richtige Abiy? Also wenn ich da mal gerade so ein bisschen drüber erzählen darf, also Abiy als kleiner Junge, da gibt es die Anekdote, dass er Abiyo gerufen wurde, also das heißt Revolution. Dann in der Sprache. Und der hat auch schon sehr früh angefangen, sich politisch zu engagieren, schon mit 14 Jahren. Also das war als Junge offenbar schon jemand, der die Welt verändern wollte. Ja, dann hat er seine Karriere gestartet und war dann schnell alles andere als ein Revolutionär. Da ist er dann nämlich mehr und mehr zum Parteisoldaten geworden. Also in dieser Zeit unter der TPLF, als Äthiopien sich immer mehr zum Überwachungsstaat entwickelt hat, da hat der Abiy Ahmed zum Beispiel einen Dienst organisiert, um das Internet zu überwachen. Und ja, solche Verdienste waren es dann auch, die dafür gesorgt haben, dass die Regierungskoalition in ihm den passenden Nachfolger sah, als sein Vorgänger dann 2018 abgetreten ist. Das schildert der politische Analyst Rashid Abdi so.
Er war Insider. Er war im Militär, Mitglied des Geheimdienstes, der Regierungspartei. Er wurde als sichere Wahl betrachtet. Niemand hat erwartet, dass er in kürzester Zeit solch radikale Reformen durchführen würde.
In a very short span of time. Undertake such radical reforms.
Denn das war ja dann der nächste Bruch. Also als Abiy dann im Amt war, da war er plötzlich wieder wie jemand ganz anderes als so ein Parteisoldat und hat ja dann eben auch mit der TPLF, die ihn vorher unterstützt hat, gebrochen, hat das ganze Land umgekrempelt, hat politische Gefangene freigelassen, die Regierung neu aufgestellt und eben auch diesen Friedensschluss mit dem lange verfeindeten Nachbarland Eritrea ausgehandelt. Ja, und jetzt ist die große Frage, ist das jetzt der nächste Bruch? Ist jetzt aus dem Friedensnobelpreisträger wieder ein Kriegstreiber geworden? Also wo ist irgendwo da der wahre Abiy Ahmed? Und darauf habe ich zumindest im Moment auch noch keine Antwort.
Es ist ja auch schwierig zu sagen, was will er genau? Er hat sich selbst noch nicht detailliert dazu geäußert. Es gibt Experten, die das Land schon lange beobachten, die sagen, er will diese Gruppe und die anderen Volksgruppen davon abhalten, autonomer zu werden und das jetzt als schnellen Erfolg verkaufen, hat deshalb auch schon gesagt, dass der Konflikt eigentlich vorbei sei und sozusagen auch andere Gruppen im Land dann davon abhalten, es vielleicht der TPLF nachzutun.
Du hast ja gerade die Volksgruppen angesprochen. Äthiopien ist ja ein Vielvölkerstaat mit mehr als 80 Volksgruppen. Haben ihn alle so positiv gesehen von Anfang an? Denn am Anfang war er ja wirklich umjubelt worden auf den Straßen.
Nein, also es haben ihn nicht alle so positiv gesehen, es haben ihn nicht alle in den Himmel gelobt, aber mir ist schon aufgefallen, dass zumindest viele gesagt haben, okay, sie geben ihm jetzt erstmal eine Chance. Zum Beispiel auch, weil er politische Gefangene entlassen hatte und Reformen angestoßen und weil sie eben viel freier waren. Ich habe da auch mit einem jungen Oromo gesprochen, der mehrere Jahre, also über 12 Jahre im Gefängnis gesessen hatte unter dem alten Regime und der dann gesagt hat, okay, ich weiß nicht, was er wirklich macht, aber ich bin erstmal positiv, ich schaue mir das an, versuche erstmal mein Leben auf die Reihe zu bekommen und dann gucken wir mal, wie das weiterläuft in Äthiopien. Aber Abiy hat jetzt erstmal so eine Art Vertrauensvorschuss. Man muss aber sagen, dass die Probleme im Land zwischen den Volksgruppen schon anfingen, kurz nachdem Abi ins Amt kam. Es gab schon immer Spannungen zwischen den vielen Volksgruppen in Äthiopien und unter Abi ist das dann richtig hochgekommen. Ich habe mal eine Zahl hier, fast 2 Millionen Menschen sind diesen Sommer laut internationaler Organisation für Migration im Land vertrieben gewesen. Der Grund dafür sind meistens ethnische Unruhen und die haben unter Abi zugenommen. Der hat es bisher nicht geschafft, dafür Lösungen zu finden und die Volksgruppen in Dialog zu bringen. Und im letzten Sommer zum Beispiel gab es ethnische Unruhen und Proteste, weil ein bekannter Oromo, das ist die größte Volksgruppe, ein Regierungskritiker und Sänger, der ist getötet worden auf der Straße in Addis. Das hatte halt große Auswirkungen. Es gab danach ethnische Unruhen im Land und dabei sind mehr als 100 Menschen getötet worden und mindestens 500 weitere verletzt. Das muss man sich so vorstellen, dass Zivilisten zu Hause mit Äxten angegriffen worden sind. Da wurden Menschen auf der Straße geschlagen, getötet und das Ziel waren meist Angehörige einer anderen Volksgruppe, der Amhara. Und diese Unruhen und auch andere im Land, die haben jetzt nicht direkt mit dem Konflikt in Tigray zu tun, aber die zeigen eben, wie groß die Spannungen sind zwischen den Volksgruppen, die in Äthiopien wirken. Und die beeinflussen natürlich auch die Politik und die politischen Entscheidungen.
Also gibt es mehrere Konflikte in diesem Land und nicht nur in der Region Tigray, oder Antje?
Ja, also es brodelt tatsächlich an vielen Stellen und Abiy Ahmed muss sehen, wie er das jetzt wieder in den Griff bekommt. Der Konflikt in Tigray ist aber schon auch besonders gefährlich, einfach darum, weil da jetzt auch die Nachbarländer involviert sind. Also das Ganze spielt sich ja im Norden von Äthiopien ab, also direkt an der Grenze zu Eritrea. Und Eritrea ist längst schon genauso Teil dieses Konflikts wie auch der Sudan. Also das ist eine Krise, die schnell auch auf die gesamte Region übergreifen könnte. Und wenn man sich Äthiopien nochmal davor anguckt, da war das eigentlich mehr so ein Stabilitätsgarant, umgeben von Konfliktländern, wie eben der Sudan auch eins ist oder Somalia ist ja auch direkt nebenan. Ja, und jetzt scheint es so, als wenn aus diesem Stabilitätsgaranten Äthiopien selbst ein Unruheherd werden würde.
Natürlich schafft auch in der Region Tigray dieser Angriff neue Probleme, also mehr Probleme mit einer weiteren Volksgruppe, weil man, es ist schon so gewesen, dass die Tigray, die Bevölkerung, gar nicht unbedingt sich von Äthiopien abwenden wollen und die Zustimmung für eine Unabhängigkeit zum Beispiel da gar nicht hoch ist. Das war auch nach Angaben der Volksbefreiungsfront nicht ihr Ziel. Sie wollten nur mehr Autonomie. Und jetzt hat man eine vor allen Dingen junge Bevölkerung, die einen erneuten Krieg erlebt und die bringt man natürlich dann auch gegen sich auf.
Abiy Ahmed sagt ja selbst, die Kämpfe seien vorbei, aber ihr habt ja auch gerade gehört und uns erzählt, dass es so nicht stimmt. Wie sieht die Unterstützung im Land für den Ministerpräsidenten aus? Ist er noch Hoffnungsträger oder gilt er jetzt schon als gescheitert?
Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass Abiy allen Rückhalt verloren hat. Viele sehen auch weiter schon noch seine Erfolge. Und ob die Menschen ihm jetzt tatsächlich auch noch trauen, das wird sich dann ja dieses Jahr wohl bei den Wahlen zeigen. Denn inzwischen hat die zuständige Kommission dafür einen neuen Termin für die Wahlen angesetzt. Also die sollen Anfang Juni stattfinden. Und da wird sich dann ja schlicht und einfach zeigen, ob Abiy da eine Mehrheit vom Volk bekommt. Caroline hatte das ja eben schon mal erwähnt. Das ist jetzt das erste Mal, dass er sich tatsächlich einer Wahl stellt. Denn davor war er ja ins Amt gekommen, als sein Vorgänger zurückgetreten ist. Das wird also jetzt sehr spannend in diesem Jahr tatsächlich. Und auf jeden Fall muss Abiy bis Juni noch sehr daran arbeiten, verlorenes Vertrauen in der Bevölkerung zurückzuholen.
Ich denke, sein Bild hat massive Risse bekommen, kann man sagen. Er hatte ja auch eine Mediation im Konflikt mit Tigray durch die Afrikanische Union zum Beispiel, die soll er abgelehnt haben. Und es sitzen wieder viele Menschen in Äthiopien im Gefängnis. Also er zeigt schon den Menschen in Äthiopien auch eine andere Seite von sich. Was ich auch wichtig finde, ist eine Frage, die da mit den Volksgruppen zusammenhängt. So ein bisschen die Frage, was heißt es denn eigentlich, Äthiopier zu sein? Oder was für ein Land soll Äthiopien sein? Weil am Ende geht es ja darum, dass diese, ob es Abiy ist oder auch ein anderer Politiker, diese vielen verschiedenen Interessen der Volksgruppen, die müssen unter einen Hut gebracht werden. Und diese ethnischen Spannungen müssen überwunden werden. Und wollen die Volksgruppen das? Und wie soll Äthiopien politisch aussehen? Was ist das eigentlich für ein Land? Also was wollen die Äthiopier selbst für ein Land haben? Und ist das das gleiche Land, das die Oromo wollen oder die Tigray? Und ich denke, es wird in diesem Jahr nicht nur um die Wahl von Abiy gehen, sondern gerade nach dem Konflikt jetzt mit Tigray wird es eben auch darum gehen, wie kann man das Land einen? Darüber muss es und wird es sicher eine Diskussion geben, denn auch Äthiopien ist tief gespalten.
Also ich habe den Eindruck, dass ich noch einiges und wir noch einiges von euch aus dieser Region hören werden. Vielen Dank, Caroline Hoffmann und Antje Diekans nach Nairobi.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne, danke.
Äthiopien ist der bevölkerungsreichste Staat der Welt ohne direkten Zugang zum Meer. Das Land im Osten Afrikas ist dreimal so groß wie Deutschland. 2015 verzeichnete es sogar das höchste Wirtschaftswachstum der Welt. Oft wird Äthiopien als Stabilitätsgarant in der Region gesehen. Es grenzt an Eritrea, Sudan, Südsudan, Djibouti, Somalia und Kenia. Der Vielvölkerstaat galt lange als stabiler Anker. Doch wie wirkt sich jetzt der militärische Konflikt um die Region Tigray auf den Rest des Landes aus? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Nicole Hirt. Sie ist Politikwissenschaftlerin am German Institute for Global and Area Studies in Hamburg. Und sie hat selbst 5 Jahre in Eritrea gelebt. Frau Hirt, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sagen Sie, welche Strategie verfolgt Ihrer Meinung nach Ministerpräsident Abiy Ahmed da gerade mit seinem Vorstoß auf Tigray? Was ist sein Ziel?
Also sein Ziel ist sicher, es geht um einen politischen Machtkampf und er möchte gerne eben die Führung der TPLF, also der Tigray Volksbefreiungsfront, entmachten, die ja seine politischen Konkurrenten sind. Also die TPLF hat Äthiopien politisch dominiert seit den 90er Jahren und Abiy Ahmed plant jetzt eine politische Umstrukturierung und hat jetzt eben zu militärischen Mitteln gegriffen, um diese Führung der TPLF zu ergreifen. Und er selber hat das ja als eine Law Enforcement Operation, also praktisch zur Durchsetzung des Rechts, würde jetzt diese Militäroperation durchgeführt werden, so hat er das genannt. Aber was dann schließlich herausgekommen ist, ist natürlich etwas ganz anderes. Also er hat sein Ziel nicht erreicht, die Führung der TPLF ist immer noch irgendwo, hat sich verschanzt und wurde nicht entmachtet und in Tigray herrscht eine humanitäre Katastrophe und also das, was jetzt bei seiner Strategie angestrebt war, hat ganz sicher nicht geklappt.
Wie sind denn die Kräfteverhältnisse zwischen den Konfliktparteien? Warum ist die paramilitärische Truppe der Volksbefreiungsfront überhaupt so stark?
Also man muss es vielleicht so sehen, dass die äthiopische Bundesarmee, also die von Abiy Ahmed kontrolliert wird, ist natürlich von der Ausrüstung und von allem her sehr viel stärker. Allerdings war immer die TPLF eben auch das Herzstück dieser Armee und es ist eben eine Gruppierung, die früher durch Guerillataktiken an die Macht gekommen ist, die 15 Jahre in den 70er und 80er Jahren einen Guerillakampf geführt hat gegen die frühere Militärdiktatur in Äthiopien und ist natürlich bestens bewandert in Guerillataktiken. Und das ist eben genau das, was im Moment passiert. Sie hat die Hauptstadt Mekelle, also die Hauptstadt Tigrays, Mekelle geräumt, ohne dass es dort zu größeren Zerstörungen kam. Es gibt jetzt aber, man hört immer wieder von guerillataktischen Schlägen gegen die Bundesarmee und wie gesagt, also eine schnelle Lösung ist da nicht in Sicht.
Sie kennen das Land ja gut. Welche Auswirkungen, denken Sie, hat der Konflikt auf den Rest des Landes?
Also im Moment hat er vielleicht keine direkten Auswirkungen. Das Leben in Addis Abeba geht normal weiter. Man könnte natürlich davon ausgehen, dass auch in anderen Landesteilen, es gibt ja immer wieder ethnisierte Gewalt in Äthiopien an ganz verschiedenen Stellen. Es gab auch jetzt in jüngster Zeit wieder im Westen des Landes ethnisch inspirierte Massaker sozusagen. Und die Armee, die jetzt in Tigray zugange ist, fällt natürlich als Ordnungsmacht aus. Eben auch in Somalia zum Beispiel, wo die AMISOM, die Schutztruppe, nicht mehr zugange ist mit äthiopischer Unterstützung. Und es kann natürlich sein, dass da ein Vakuum entsteht, sowohl innerhalb Äthiopiens auch anderswo. Aber ganz direkt betroffen ist im Moment kein anderer Landesteil.
Wie gefährlich ist eigentlich Abiys Ethnikpolitik, indem er ja die Tigray kriminalisiert?
Also Abiy ist ja der erste Oromo von seiner ethnischen Herkunft her, der an die Macht gekommen ist. Die Oromos sind die größte Bevölkerungsgruppe in Äthiopien und fühlte sich aber über die ganzen Jahre, Jahrzehnte immer politisch unterdrückt, weil die politische Herrschaft eigentlich traditionell immer entweder von Tigrayern oder von Amhara ausging. Und er selber ist jetzt aber keine Person, der irgendwie ethnisch radikal ist. Ganz im Gegenteil, er möchte eigentlich ein eher zentralistisch regiertes Äthiopien oder zumindest zentralistischer als im Moment. Er bekommt aber starken Gegenwind aus seiner eigenen ethnischen Gruppe, den Oromo, die sich von ihm viel mehr Oromo-Nationalismus vorgestellt hätten.
Ich habe auch gehört, dass er wirklich dann gegen Menschen aus Tigray vorgeht. Das heißt, Mitarbeiter bei der Ethiopian Airline wurden entlassen, stimmt das? Weil sie aus Tigray kamen.
Genau, das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung im Moment. Also nicht nur die Mitarbeiter von Ethiopian Airlines, es gab auch Kirchenmitarbeiter bei der orthodoxen Kirche. Es gab Berichte, dass Tigreier, die in Addis und in anderen Städten leben, praktisch aufgelistet wurden aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. Viele wurden entlassen, auch in anderen Landesteilen. Und das ist natürlich sehr, sehr besorgniserregend. Also auch in der äthiopischen Armee, in der Amisom, wurden Tigreier aus der Armee entlassen. Also das betrifft ganz weite Teile der tigreischen Bevölkerung außerhalb Tigreis.
Welche Folgen könnte der Konflikt auf die Nachbarstaaten haben? Wir haben ja schon gehört, Äthiopien galt als Stabilitätsanker in der Region. Inwiefern ist Eritrea zum Beispiel in den Konflikt verwickelt?
Also Eritrea ist sehr stark in den Konflikt verwickelt, weil vor allem eben der Präsident Eritreas, Isaias Afwerki, der ganz sicher da eine wichtige Rolle gespielt hat, überhaupt Abiy dazu zu bringen, denke ich, diesen Militärschlag auszuführen. Man muss dazu vielleicht wissen, dass die TPLF sozusagen der Erzfeind von Isaias ist. Die hatten früher als Guerilla-Armeen die Eritreische Volksbefreiung und die von Tigray kooperiert in den 80er Jahren. Es gab aber schon damals immer Konflikte. Und dann gab es von 1998 bis 2000 einen Grenzkrieg, in dem die TPLF geführte äthiopische Regierung praktisch Eritrea geschlagen hat. Und seither hat Isaias Afwerki eben Rache Gedanken. Und nachdem Abiy Ahmed an die Regierung kam 2018, sah er darin seine Chance, die TPLF zu entmachten. Und er hat da seine Finger mit Sicherheit im Spiel. Es gibt auch sehr viele überzeugende Berichte, dass eritreische Armee eben auch mit beteiligt war. Also Eritrea ist sicherlich eine Kriegspartei und es gibt auch zwischen Sudan und Äthiopien mittlerweile militärische Auseinandersetzungen in diesem Grenzdreieck, wo eben Eritrea, Sudan und Äthiopien aufeinander grenzen. Und da steht natürlich wieder Ägypten im Hintergrund, das Sudan unterstützt. Und da geht es ja dann um den Grand Ethiopian Renaissance Dam, also um diesen neuen Damm am Blauen Nil. Also die regionale Komponente ist wirklich auch sehr wichtig und da gibt es etliche Risiken, die da involviert sind.
Welche Rolle könnte denn die EU spielen oder spielt die EU? Und könnte die EU überhaupt eine diplomatische Lösung im Konflikt vorantreiben?
Also im Moment, denke ich, ist das ganz schwierig, weil die äthiopische Regierung, also Abiy Ahmed, sich ganz strikt dagegen bewahrt hat, überhaupt ausländische Organisationen vermitteln zu lassen. Es gab auch Angebote von der AU und anderen Organisationen und er hat das bisher immer zurückgewiesen. Ich denke auch, dass die EU erstmal eine eher abwartende Rolle, natürlich die humanitären Probleme, die werden verurteilt, aber es geht wahrscheinlich schon erstmal darum abzuwarten und zu gucken, wie sich das entwickelt. Denn Abiy Ahmed galt ja als der große Hoffnungsträger während der vergangenen Jahre, weil er ja am Anfang eine demokratische Liberalisierung eingeleitet hat und dann ja auch den Friedensnobelpreis bekommen hat wegen seinem Frieden mit Eritrea, der sich zwischenzeitlich aber als etwas ganz anderes entpuppt hat. Aber er wird trotzdem, denke ich, von vielen noch als Hoffnungsträger gesehen. Deshalb hält man sich da wohl erstmal zurück.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, denken Sie eher positiv oder sehen Sie einen langen eskalierenden Bürgerkrieg?
Also ich denke, es wird mit Sicherheit einen längeren Bürgerkrieg geben, in dem Sinne, dass es eben immer wieder Guerilla-Angriffe der TPLF, wie gesagt, die TPLF-Führung ist intakt und hat auch ihrerseits erklärt, sie werde sich natürlich nicht schlagen geben und dieser Konflikt innerhalb Tigreis wird mit Sicherheit weitergehen. Abiy hat inzwischen eine Stellvertreterregierung eingesetzt, aber ob die sich jetzt irgendwie durchsetzen kann oder von der Bevölkerung als legitim empfunden wird, ist auch mehr als fraglich. Und eine wichtige Frage wird natürlich sein, die Wahlen in Äthiopien wurden ja letztes Jahr verschoben wegen der Covid-Pandemie. In Tigray wurden dann trotzdem Regionalwahlen durchgeführt. Das war ja dann der Auslöser eigentlich des Konflikts, weil Abiy diese Wahlen als illegal betrachtet hat. Die wichtige Frage wird daher sein, werden jetzt nächstes Jahr im Juni die vorgesehenen Nationalwahlen durchgeführt in Äthiopien? Wie werden die in Tigray gestaltet oder wird es überhaupt freie Wahlen geben oder werden wieder alte Repressionsmechanismen zutage befördert?
Vielen Dank, Frau Hirt, für Ihre Einschätzungen und Analysen. Danke nach Hamburg.
Okay, sehr gerne.